Hallo und herzlich willkommen bei Luz Materna, dem Podcast über das Licht, das in uns wohnt. Manchmal verborgen, manchmal strahlend hell. Das Licht, das wir durch die Mutterschaft entdecken, verlieren und wiederfinden. Mein Weg in meine Mutterschaft, durch meine Schwangerschaften, meine Geburten und auch durch Verlust war genau das. Ein Weg durch Schatten und Licht. Schön, dass du heute hier bist. Ich bin Catalina, Kultur- und Sozialanthropologin mit dem Fokus auf Medizinanthropologie und werdende Hebamme. Ich begleite Frauen in Prozessen der Wandlung und des Wachsens aus gelebter Erfahrung als Mutter, als Frau, als eine, die Leben geboren und den Tod in den Armen gehalten hat. Luz Materna bedeutet Mutterlicht oder mütterliches Licht. Und dieser Podcast ist eine Einladung an dich, dich selbst in deiner Transformation zu erkennen, in deiner Kraft, in deiner Verletzlichkeit und in deiner Weisheit. Ihr Lieben, schön, dass ihr auch heute mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch über mein persönliches Warum sprechen. Denn unser Warum, dein ureigener Grund, Träumen, Zielen, dem Ruf deiner Seele zu folgen, ist aus meiner Sicht und auch aus meiner Erfahrung wie der Treibstoff für dein Auto oder das Brennholz für dein Lagerfeuer. Dein Warum lässt dich an Tagen, an denen nichts so richtig läuft, nicht die Hoffnung verlieren. Dein Warum lässt dich immer und immer und immer wieder aufstehen und weitergehen. Es trägt und leitet dich nicht zu einem Ziel im Außen, sondern tief in dein Herz. Mein Warum hilft mir, die richtigen Entscheidungen zu treffen, den Weg der Liebe zu gehen, den Weg der Verbundenheit, selbst dann, wenn dieser Weg der längere ist und im ersten Moment der beschwerlichere erscheint. Den richtigen Weg zu folgen bedeutet nicht immer, dass er der leichtere ist, das wisst ihr sicher auch aus eigener Erfahrung, aber ich trage die Überzeugung in mir, dass Erfolg und Wohlstand im Leben dann eintreten, wenn man bereit ist, etwas dafür zu tun, wenn man in Bewegung bleibt, wenn man einen Schritt nach dem anderen setzt und sei dieser Schritt noch so klein. Warum also möchte ich Hebamme werden? Um auf diese Frage eine Antwort zu finden, möchte ich dir zuerst erzählen, wie und wann meine allererste Berührung mit dem Beruf der Hebamme in meiner Kindheit war. Die Hebammerei, also die Praxis der Schwangerschafts- und Geburtsbegleitung als solche, ist und war schon immer geprägt und geformt von gesellschaftlichen und kulturellen Riten und Gesetzen. Was ist Geburtskultur und wie entstand die Medikalisierung dieser Prozesse? Das sind Fragen, die mich schon sehr lange begleiten. Sie gehören zu meinen Lieblingsthemen in der Medizinanthropologie. Und weil du inzwischen vielleicht schon weißt, dass mich der sozialwissenschaftliche Blick auf diese Themen besonders fasziniert, möchte ich dich hier einen kurzen Einblick in die Geschichte der Obstetrik geben, also in die Geschichte der Geburtsbegleitung. Wo und wann auch immer du diese Folge hörst, danke, dass du dir gerade die Zeit nimmst, meinen Geschichten zu lauschen. Danke, dass du Teil von Luz Materna bist. So, und nun kommen wir schon zu meiner Erzählung. Meinen allerersten Kontakt mit dem Hebammenberuf hatte ich bereits in meiner Volksschulzeit. Meine Mama hat ihre ersten drei Kinder, also mich als älteste Tochter, meine jüngere Schwester und meinen jüngeren Bruder, in Argentinien in einer Klinik auf die Welt gebracht. In Argentinien gibt es zwar den Beruf der Obstetra, also der Hebamme, aber im Klinikalltag erleben viele Frauen vor allem Krankenschwestern, Enfermeras, die sie begleiten, unterstützen und halten. Frauen also, die da sind, aber eingebettet in ein stark medizinisch geprägtes System. Im Vergleich zu Deutschland oder Österreich gibt es in Argentinien kaum freiberufliche Hebammen. Hausgeburten und Geburtshausgeburten sind zwar grundsätzlich rechtlich erlaubt, aber sie sind wenig verbreitet und institutionell kaum verankert. In meinen Recherchen bin ich darauf gestoßen, dass außerklinische Geburten vor allem in der Hauptstadt Buenos Aires in den letzten Jahren langsam zugenommen haben, als Zeichen dafür, dass sich auch dort etwas bewegt. Immer mehr Frauen wünschen sich eine Alternative zur gängigen Klinikgeburt, also zu jenem Geburtsort, an dem Frauen in Argentinien normalerweise ihre Kinder auf die Welt bringen. Die Hierarchisierung zwischen institutionell ausgebildeten Krankenschwestern, die in Kreissälen arbeiten, und jenen Frauen, die in der außerklinischen Geburtsbegleitung tätig sind, resultiert aus Kolonialisierungsprozessen und dem damit einhergehenden Rassismus sowie der Diskriminierung indigener Praxen. Meine Mama sprach im Zusammenhang mit ihren Geburtserfahrungen von Krankenschwestern, die den Gynäkologen bei der Begleitung ihrer Geburten zur Seite standen und nicht ihr als Gebärende, sondern eher als die rechte Hand der Ärzte. Und so hatte ich ganz lange Zeit in meiner Kindheit dieses Bild von Geburt in mir, Ein Arzt hat meiner Mama dabei geholfen, mich auf die Welt zu bringen. Auch später auf der Wochenbettstation waren es Krankenschwestern, die mich als Neugeborene untersucht, gepflegt und gebadet haben. Vielleicht ist hier ein kleiner Side-Fact spannend als Beispiel dafür, wie sich Rituale rund um Geburt und Neugeborene je nach Land und Ort unterscheiden. In Argentinien und in vielen weiteren lateinamerikanischen Ländern ist es üblich, weibliche Neugeborene direkt nach der Geburt während der ersten Untersuchung kahl zu rasieren und ihnen Ohrringe zu stechen. Ich wurde also noch, bevor ich mit meiner Mama kuscheln durfte, nach der Geburt, noch vor dem ersten Hautkontakt zuerst untersucht, gebadet, rasiert, weil ich mit sehr vielen schwarzen Haaren auf die Welt kam und mit Ohrringen geschmückt. Als ich 10 Jahre alt war, kam meine viertgeborene jüngere Schwester in Österreich ebenfalls im Krankenhaus auf die Welt. Ich erinnere mich sehr gut an die Geburtserzählung meiner Mama, die damals ihre erste schmerzmittelfreie Geburt erlebte. Für sie war das eine völlig neue Geburtserfahrung, da sie über die gesamte Zeit hinweg von Hebammen begleitet wurde, die ein ganz anderes Bild von Geburt vermittelten, nämlich dass Geburt im Normalfall ein natürliches, physiologisches Geschehen im Leben einer Frau ist. Ein Ansatz, der sich sehr stark von dem in Argentinien vorherrschenden Bild abgrenzt, in dem Schwangerschaft und Geburt vor allem als medizinisches Ereignis verstanden werden. Hebammen waren hier keine unterstützende Fachkraft der Gynäkologinnen und Gynäkologen, sondern die eigentlichen Expertinnen für Schwangerschaft und Geburt. Circa zur gleichen Zeit, als meine viertgeborene Schwester auf die Welt gekommen ist, entwickelte sich in der Volksschule zwischen mir und einer sehr lieben Schulfreundin ein sehr starkes Band. Bis zur 4. Klasse Volksschule waren wir unzertrennlich. Wir waren beide die ältesten Töchter von mehreren Geschwistern. Ich besuchte sie oft nach der Schule. Wir spielten den ganzen Nachmittag und ich übernachtete dann bei ihr. Mal war sie bei mir zu Besuch, mal ich bei ihr. Wir wechselten uns regelmäßig ab. An diese Freundschaft denke ich bis heute mit sehr viel Liebe und Dankbarkeit zurück. Ich weiß nicht, wie es euch damals ging, wenn ihr zu Besuch bei euren Schulfreundinnen wart, aber mich faszinierte schon immer, wie unterschiedlich Familie gelebt werden kann. So hatte meine Freundin zum Beispiel keinen Fernseher zu Hause, dafür unendlich viel Bastelmaterial, Brettspiele, einen großen Garten, in dem sie spielte, Hasen, die wir fütterten und wir durften selbst Pudding kochen oder Muffins backen. Vielleicht erscheint euch das eher als Normalität, aber ich bin als Kind ganz anders aufgewachsen und die meisten Kinder in Amerika und auch Südamerika wachsen ganz, ganz anders auf. Beim Mittagessen unterhielt ich mich unglaublich gerne mit der Mama meiner Freundin, die mir im Laufe der Zeit auch sehr vertraut wurde. Und eines Tages beim Mittagessen erzählte sie mir, dass sie ihre jüngste Tochter zu Hause in ihrem Wohnzimmer mit ihrer Hebamme auf die Welt gebracht hatte. Und ich war sehr überrascht und gleichzeitig fasziniert. Mit etwa 8 Jahren hatte ich so das große Glück, von einer kraftvollen, selbstbestimmten Hausgeburt zu erfahren. In dieser Erzählung positionierte sich eine Frau, also die Mama meiner Freundin, ganz klar als die Akteurin eines Geschehens, das ich bis dahin als etwas wahrgenommen hatte, das vor allem von Regeln, Normen und Vorgaben dominiert war. Denn mein Verständnis von Geburt war bis zu diesem Tag getrübt von einem Nebel aus Unwissenheit, Angst und einem Gefühl von Ohnmacht, so. Als Kind hatte ich Gedanken wie, okay, wenn ich ein Baby haben möchte, dann muss ich wohl durch diese Schmerzen durch. Also das Thema Schmerzen war sehr präsent und sehr stark verbunden mit der Vorstellung von Geburt. Natürlich erlebt man dann so eine schmerzhafte Geburt auch im Krankenhaus. Und auch der Gedanke so von, darüber habe ich natürlich dann keine Handhabe, nicht über mich, nicht über meinen Körper. Und mit mir wird dann wohl oder übel einfach getan werden in diesem Krankenhaus-Setting. Das war so das Bild, was ich bis dahin von Geburt hatte. Und dabei war eigentlich nicht so sehr der Geburtsort entscheidend, der sich so stark von dem unterschied, was ich bisher über Geburt gehört hatte, sondern vor allem die Selbstsicherheit in der Erzählung der Mama meiner Schulfreundin. Die Überzeugung, dass der weibliche Körper, also ein Körper mit reproduktiven Geschlechtsorganen, im Normalfall alle Voraussetzungen und Kompetenzen in sich trägt, eine kraftvolle, positive Geburt zu erleben und dass es nichts gibt, wovon man sich in diesem Prozess schämen müsste. Denn eine Frau bringt bei einer Geburt ein Kind zur Welt und darauf kann sie stolz sein. Dieser Geburtsbericht unterschied sich ganz stark in ihrer Selbstwahrnehmung als selbstentscheidendes Subjekt deutlich von dem meiner Mama oder auch meiner Großmutter, die sich in ihren Erzählungen zuweilen fremdbestimmt oder ausgeliefert wahrgenommen hatten. Das war also mein erster Kontaktpunkt mit einer nicht medikalisierten Geburt, mit freiberuflich arbeitenden Hebammen, mit alternativen Entscheidungen rund um den Geburtsort. Und vor allem das Allerwichtigste, die erste Frau, die mir mit 8 Jahren ins Gesicht sagte, du trägst bereits als Frau alles in dir, um ein Kind zu gebären. Als ich dann selbst zum ersten Mal schwanger wurde, fand ich mich vor einer sehr schwer zu beantwortenden Frage. Bedeutet das, in einer Klinik zu gebären, fremdbestimmt zu sein? Und kann ich eine Geburt tatsächlich nur zu Hause oder an einem außerklinischen Ort selbstbestimmt erleben? Heute kann ich sagen, nicht der Geburtsort ist entscheidend, sondern wie in jeder Institution, in der Menschen begleitet und unterstützt, gepflegt, versorgt oder unterrichtet werden, die Art der Begleitung, also die Art und Weise, wie Menschen, die mit Menschen arbeiten, mit Menschen interagieren, ist entscheidend. Um dir meine Schlussfolgerungen näher zu bringen, möchte ich dir 2 Beispiele außerhalb der Geburtshilfe nennen. Eine Institution ist das Altersheim oder Pflegeheim und die andere Institution ist der Kindergarten. Nicht die Modernität oder die Innenausrichtung eines Altersheims macht die Qualität guter Pflege für deine pflegebedürftigen Großeltern aus, sondern die Art der Pflege. Also wie das Pflegepersonal auf die alten Menschen eingeht, wie kommuniziert wird, wie mit Problemen und Notfällen umgegangen wird, wie das Klima im Team ist, wie die Organisationsstruktur der Mitarbeiterinnen aussieht. Weder das Bastelmaterial in den Kindergartengruppen noch die Qualität der Spielgeräte machen einen guten Kindergarten für dein Kind aus, sondern aus meiner Sicht die Art und Weise, wie die Kindergartenpädagoginnen mit deinem Kind umgeht, wie sie reagiert, wenn es morgens bei der Verabschiedung traurig ist, wenn es zu Konflikten zwischen den Kindern in der Gruppe kommt oder wenn ein Kind es einmal nicht rechtzeitig zur Toilette geschafft hat. Gute Betreuung und Begleitung entstehen durch die Interaktion der Pädagoginnen mit den Kindern, nicht durch die beste Ausstattung. Und damit Pädagoginnen gut auf alle Kinder eingehen können, ist auch der Betreuungsschlüssel ausschlaggebend. Ist eine Betreuerin für 10 oder für 5 Kinder verantwortlich? Gibt es genug Zeit für Pausen? Wird sie für ihr Engagement fair bezahlt? Das ist auch bei der Geburt so. Nicht der Ort ist ausschlaggebend für eine positive Geburtserfahrung. Du kannst nicht sagen, eine Hausgeburt ist gleich eine selbstbestimmte Geburt, so wie eine Klinikgeburt ist gleich eine fremdbestimmte Geburt. Was für eine selbstbestimmte Geburt ausschlaggebend ist, ist aus meiner Sicht vor allem eins, die Geburtsbegleitung. Welcher Rahmen gegeben ist, damit du Unterstützung und Begleitung in Anspruch nehmen kannst, wenn du sie brauchst, wie die beruflichen Gegebenheiten für die Geburtsbegleitung strukturiert sind, also für wie viele Geburten eine Hebamme gleichzeitig verantwortlich ist, wie viel Zeit sie dir für deinen Geburtsprozess einräumen kann, wie mit dir als Gebärende auch in Notfällen vor, während oder nach Eingriffen kommuniziert wird. Für mich ist wichtig, dass neben medizinischen Standards und Sicherheit, die sowohl in der Klinik als auch zu Hause oder im Geburtshaus gegeben sein müssen, davon gehe ich in meinen Schilderungen selbstverständlich aus, wenn wir über Geburtskultur in Österreich sprechen, meine Haltung ganz klar ist, ich stehe für eine Geburtskultur, die sowohl menschlich präsent als auch fachlich kompetent ist, sicher, leistbar und zugänglich für alle Frauen. Wie eine Gebärende ihre Geburtserfahrung lebt, hängt maßgeblich von den Menschen an, die sie begleiten, von den Hebammen, die an ihrer Seite sind. Und diese Hebammen wiederum sind abhängig von den Rahmenbedingungen, unter denen sie arbeiten und begleiten können. Arbeiten sie in einem Krankenhaus mit fixen Diensten und der Verpflichtung, mehrere Frauen gleichzeitig zu betreuen? Sind sie in einer großen Klinik tätig oder in einem kleineren Krankenhaus? Arbeiten sie als Beleghebammen? Oder sind sie freiberuflich und selbstständig in ihrer Zeiteinteilung? Haben sie die Möglichkeit, sich nach Diensten zu erholen und Pausen wahrzunehmen? Das Gesundheitssystem eines Staates legt diese Rahmenbedingungen fest und entscheidet damit letztlich, wie Geburtskultur gestaltet werden kann. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, was meint sie denn jetzt schon wieder mit Geburtskultur? Super, dass du fragst. Was genau meine ich, wenn ich von Geburtskultur spreche? Prozesse rund um Schwangerschaft, Geburt und auch das Wochenbett werden je nach Ort und Land, in dem Frauen leben, unterschiedlich erlebt und unterschiedlich geregelt. Sie sind immer eingebettet und abhängig von der jeweils vor Ort herrschenden Politik, der Religion sowie dem Gesundheits- und Medizinsystem. Es gibt weltweit unterschiedliche Rituale und Praktiken, die werdende Mütter auf den neuen Lebensabschnitt vorbereiten sollen. Es gibt zum Beispiel Anweisungen darüber, was Frauen tun oder lassen sollen, um das Wachstum des Kindes zu unterstützen, um böse Geister zu vertreiben oder Segnungsrituale für Körper und Geist. In manchen indigenen Kulturen gebären Frauen zum Beispiel in Hängematten, so wie es zum Beispiel in Yucatan nach der Maya-Tradition üblich ist. In Thailand wiederum dürfen Wöchnerinnen keine kalten Speisen oder Getränke zu sich nehmen, da die Tradition besagt, dass Kälte den Milchfluss und die Heilung des Körpers nach der Geburt beeinträchtigen kann. Ich finde, es ist unglaublich spannend, sich mit diesen unterschiedlichen Gewohnheiten, Riten und Mythen auseinanderzusetzen, denn es ist immer die Kultur, die Wege findet im Umgang mit den großen Phänomenen und Meilensteinen des Lebens und jede Kultur entwickelt dafür ihre ganz eigenen Herangehensweisen. In früheren Zeiten lagen all diese Belange, alles, was mit Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett zu tun hatte, im Zuständigkeitsbereich sogenannter weißer Frauen. Frauen, die Wissen weitergaben, die Erfahrung trugen und die andere Frauen in diesen Übergängen begleiteten. Intuition, Geduld und erfahrungsbasiertes Wissen galten damals als die wichtigsten Kompetenzen der Geburtsbegleiterinnen. Diese Frauen waren in der Gemeinschaft anerkannt, sie genossen hohes Vertrauen und ihre Arbeit wurde als unentbehrlich angesehen. Die Hausgeburt war bis vor in Relation betrachtet kurzer Zeit die allergängigste Art, Kinder auf die Welt zu bringen. Und Geburt und Tod wurden als natürliche Erfahrungen verstanden, als etwas, das zum Leben dazugehört. Wir leben heute in einer Zeit, in der Prozesse rund um Schwangerschaft und Geburt stark von Technologie und medizinischer Kontrolle geprägt ist. Und der weibliche Körper wird dabei zunehmend überwacht, vermessen und reguliert. Bitte bleib noch ein bisschen da, dann erkläre ich dir, wie das Ganze zustande gekommen ist aus geschichtlicher Sicht. An dieser Stelle möchte ich euch einen kleinen kurzen Überblick darüber geben, wie sich der Beruf und der Stand der Hebammen in den letzten 500 Jahren verändert hat. Ab dem 15. Jahrhundert begann sich die Geburtshilfe zu einer männlich dominierten, medizinisch und akademisch geprägten Disziplin zu entwickeln. Mit dieser Entwicklung verloren Hebammen zunehmend an Bedeutung. Ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre Rolle in der Gesellschaft wurden Schritt für Schritt abgewertet. Von der Antike bis ins Mittelalter sind Hebammen und Ärztinnen belegt, die ihren Beruf erfolgreich ausübten. Manche von ihnen führten eigene Ordinationen, stellten Heilmittel und Medizin selbst her und verfügten über ein umfangreiches Wissen rund um Empfängnisverhütung und Frauenheilkunde. Wenn in medizinischen Lehrbüchern Wissen über Geburtshilfe festgehalten werden sollte, mussten die Verfasser auf Aufzeichnungen sogenannter weißer Frauen zurückgreifen. So wurden Hebammen damals genannt. Einer der ersten gedruckten Ratgeber zur Geburtshilfe war das sogenannte Frauenbüchlein aus dem Jahr 1495. Auch darin bezieht sich der Verfasser immer wieder auf die Niederschrift einer Hebamme, die ihre eigenen Erfahrungen als Gebärende festgehalten hatte. In Frankfurt zwischen 1389 und 1494 sind 16 Ärztinnen nachgewiesen, doch mit der zunehmenden Institutionalisierung von Wissen und der Akademisierung der Medizin wurden Frauen nach und nach aus den Universitäten verdrängt durch ihre männlichen Kollegen. Und etwa 1450 begann die gezielte Reglementierung der Hebammentätigkeit und der Geburtshilfe. Es entstanden klare hierarchische Strukturen an oberster Stelle die akademisch ausgebildeten Ärzte, darunter Chirurgen und Wundärzte, dann Apotheker und schließlich die Hebammen. Diese Ordnung entstand, indem klare Grenzen zwischen Kompetenzen und Zuständigkeitsbereichen gezogen wurden, mit weitreichenden Folgen, vor allem für die Stellung der Hebammen. Die Kultur- und Medizinhistorikerin Anna Bergmann veröffentlichte im Jahr 2014 in der Hebammenzeitung des österreichischen Hebammengremiums einen Artikel mit dem Titel Geburtsgeschichte als Körper- und Kulturgeschichte. Darin setzt sie sich mit der Medikalisierung der Geburt auseinander und mit der historischen Entwicklung einer männlich dominierten akademischen Geburtshilfe, die seit dem 17. Jahrhundert zunehmend Normen, Techniken und Kontrolle über den gebärenden Körper etabliert hat. Vor den beschriebenen Reglementierungsprozessen der Hebammenkunst lag der Fokus der Hebammen vor allem auf einem, der Begleitung und Unterstützung der Gebärenden während der Geburt. Es gab keine gezielten Eingriffe, keine Maßnahmen, die den Geburtsverlauf manipulieren sollten, so wie es später durch geburtshilfliche und gynäkologische Instrumente üblich wurde. In ihren Ausführungen geht Anna Bergmann auch auf die gesetzlichen Reglementierungen der Hebammentätigkeit ein und stellt dabei einen Zusammenhang zu den Hexenverfolgungen her, die zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert stattfanden. Weibliche Geburtsbegleiterinnen wurden von Teilen der katholischen Anhängerschaft als Hexen bezichtigt, nicht selten deshalb, weil sie über gynäkologisches Erfahrungswissen verfügten, das als unzüchtig unter Anführungszeichen galt. Sie kannten Methoden zur Empfängnisverhütung, wendeten abortive Verfahren an oder begleiteten Frauen in Situationen, in denen Schwangerschaften beendet werden sollten. Genau dieses Wissen machte sie verdächtig und letztlich verfolgbar. Diese Frauen mussten die Folgen massiver Diskreditierung ihrer Kompetenzen tragen. Sie waren Diffamierungskampagnen ausgesetzt, erlebten Gewalt und viele von ihnen wurden ermordet. Das Ergebnis dieser Entwicklungen war ein wesentlicher Mitgrund für die fortschreitende Medikalisierung der Geburt ab der Mitte des 18. Jahrhunderts. Der Geburtsort verlagerte sich zunehmend von der häuslichen Umgebung in klinische Gebärhäuser und auch die Rolle der Hebammen veränderte sich grundlegend von weißen Frauen, die für ihr Wissen und ihre Kompetenzen respektiert und gesellschaftlich anerkannt waren, wurden sie zu Gehilfinnen männlicher Mediziner. Und so wurde Schwangerschaft und Geburt zunehmend als medizinische Angelegenheit verstanden und auch dementsprechend behandelt. Medikalisierung lässt sich dabei als ein Prozess erkennen, in dem alltägliche, persönliche und gesellschaftliche, also zutiefst menschliche Phänomene in den Zuständigkeitsbereich der Biomedizin rücken. Ivan Illich, einer der bekanntesten Kritiker der Medikalisierung in den 1980er Jahren, sprach in diesem Zusammenhang von einer Medikalisierung des Lebens. Er bezog sich damit auf die zunehmende Einmischung staatlicher Gesundheitssysteme in nahezu alle als natürlich verstandenen Lebensphänomene eines Menschen. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, warnt seit Jahrzehnten vor einer Übermedikalisierung von Schwangerschaft und Geburt in den Industrieländern und im globalen Norden. An manchen Orten dieser Welt liegt die Kaiserschnittrate bis zu 70%. Das bedeutet, mehr als die Hälfte aller Frauen gebären ihre Kinder nicht mehr vaginal. Diese Entwicklung gilt aus meiner Sicht kritisch zu beleuchten, denn durch immer mehr medizinische Eingriffe verlieren Frauen nach und nach das Vertrauen in ihre körperliche und geistige Kompetenz zu gebären. Gleichzeitig geht dabei auch viel Wissen verloren, Wissen über Geburtsbegleitung, über physiologische Prozesse und über die Arbeit von Hebammen. Die Frage, die wir uns als Frauen stellen können, ist daher: Wollen wir das? Wollen wir wirklich verlernen zu gebären? Wollen wir abhängig sein von Institutionen, die unsere Kinder durch eine Operation zur Welt bringen? An dieser Stelle möchte ich ganz kurz innehalten, denn all das, was ich gerade erzählt habe, ist keine ferne Geschichte. Es wirkt bis heute nach in unseren Körpern, in unseren Institutionen und in unseren Geburtsräumen. Geburtskultur ist nichts Abgeschlossenes, sie ist lebendig und wir alle, Frauen, Hebammen, Begleitende, sind Teil davon. Und genau deshalb ist die Frage nicht nur, wie Geburt früher war, sondern auch, wie wollen wir Geburt heute und morgen gestalten? Hebammen sind weise Frauen, das sind sie und waren sie schon immer. Hebammen begleiten, sie unterstützen, sie klären auf. Hebammen leisten Beziehungsarbeit. Hebammen sind auch nur Menschen, wie du und ich, mit menschlichen Bedürfnissen, Sehnsüchten und Gefühlen. Hebammen verdienen Rahmenbedingungen, in denen sie Geburten begleiten können, die sich entfalten dürfen, ganz individuell, jede Frau in ihrem eigenen Tempo, egal ob in der Klinik oder in der außerklinischen Geburtshilfe. Hebammen sind medizinisch ausgebildete Fachkräfte und die Expertinnen für Schwangerschaft und Geburt. Hebammen haben mich gelehrt, eine selbstbewusste, schwangere, gebärende Frau und Mutter zu werden. Hebammen haben mir meine Kraft und meine Kompetenzen gezeigt. Und Hebammen haben mich so begleitet und unterstützt, dass ich heute stolz auf meine Geburtserfahrungen bin. Weil Geburt berührt und verwandelt, weil es für mich nichts Bewegenderes gibt, als das Wachsen und das Reifen einer schwangeren Frau zu erleben, weil es wichtig ist, wie Kinder auf die Welt kommen und wie Mütter in dieser Zeit begleitet und gehalten werden, weil Geburt der kleinste gemeinsame Nenner ist, der uns als Menschheitsfamilie verbindet und weil Mütter in ihren Händen die Zukunft dieser Welt halten. Ich möchte Hebamme werden, weil ich die Seite der Gebärenden kenne, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, nicht gesehen und nicht gehalten zu werden, wenn man es am dringendsten gebraucht hätte, und weil ich ebenso weiß, wie heilsam es ist, loslassen zu können, gehalten zu werden, genauso wie es sich zeigt, mit allem, was es bedeutet, ein Kind zu gebären und sich selbst gleich mit. Ich möchte Hebamme werden, um den medizinischen und gesundheitspolitischen Rahmen wirklich zu erfahren, in dem sich Hebammen in ihrem beruflichen Handlungsfeld bewegen, um als Kultur- und Sozialwissenschaftlerin nicht nur theoretisch, sondern aus der Praxis heraus zu verstehen, wo wir ansetzen müssen, wenn wir eine frauenstärkende Geburtskultur gestalten wollen. Vielleicht hast du beim Zuhören gespürt, dass Geburtskultur nichts Abstraktes ist. Sie beginnt dort, wo wir Frauen uns wieder erinnern, an unsere Kraft, an unser Wissen, an unser Vertrauen in den eigenen Körper. Und ich sehe mich selbst als Lernende. Und dieser nächste Schritt auf meinem Weg fühlt sich an wie ein sehr großes Abenteuer und gleichzeitig wie etwas sehr Natürliches. Manchmal fühle ich mich wie eine Blüte, die sich im Frühling langsam öffnet, weil sie spürt, dass jetzt die Sonne da ist. Und vielleicht bist auch du gerade an so einem Punkt. Es ist schön, dich als wunderschöne Blüte an meiner Seite zu wissen. Wenn du Luz Materna unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast bewertest, einen Kommentar da lässt oder diese Folge mit jenen Frauen teilst, die dir während des Zuhörens in den Sinn gekommen sind. Denn dieses Wissen darf wachsen, dieses Leuchten darf sich ausbreiten. Luz Materna lebt von Verbindung, von geteilten Geschichten, von Frauen, die sich gegenseitig sehen und stärken. Und gemeinsam sind wir viele. Wir lassen dieses Licht weiter leuchten. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du Teil dieses Weges bist. Bis zur nächsten Folge. Deine Catalina.